Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil, so heißt es in Habakuk 3, Vers 18. Und mit diesem Wort der Losung grüße ich Sie zu unserer Bibelstunde, die wir im Namen Jesu beginnen wollen. Unser Vater in den Himmeln, dir allein sei Lob und Ehre. Dieses Lied von Per Olof Karlsson finden wir unter der Nummer 3 in unserem grünen Liederbuch. Und wir singen jetzt die 4 angegebenen Strophen. 3 alle Strophen.
Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24, die Verse 45 bis 51. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wir beten noch miteinander. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für dieses große Geschenk, dass wir jetzt zusammenkommen dürfen, dass du uns so zusammengeführt hast. Ich habe Dank, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen, dass dein Wort uns verändert. Schenk du uns offene Herzen, dass es auch zu uns spricht. Und segne du unseren lieben Bruder Rainer, schenk du ihm Vollmacht und auch Freude, uns dein Wort auszulegen. Führe und leite du ihn jetzt in dieser Stunde. Wir bitten dich um deinen Segen. Amen.
Treu und Glauben, das sind Begriffe auch aus dem Rechtsverkehr, also ein unbestimmter Rechtsbegriff. Und wenn man im Zivilrecht nicht mehr auf irgendeine konkrete Norm zurückgreifen kann, weil jemand irgendwelche vertraglichen Pflichten verletzt hat, dann argumentiert man gern mit Treu und Glauben, also das, was üblich ist, das, was man vertrauensvoll erwarten kann. Das ist das Verhalten eines redlichen und anständigen Bürgers. Geht leider immer mehr flöten. Ich habe auch schon Käufe getätigt. Ich bin ja ein Online-Käufer. In der Stadt werden Sie mich so gut wie nie sehen. Aber online kaufe ich Dinge und da muss man schon aufmerksam sein und sehr vorsichtig sein. Auch ich bin da schon reingefallen, weil Treu und Glauben nicht mehr ganz so verbreitet ist, wie das eigentlich schön wäre. Es kommt ja aus dem römischen Recht. Der römische Bürger war stolz auf seine gute Treue, was zu halten. Er sollte als Ideal zuverlässig sein. Er sollte lauter sein. Auf sein Wort sollte Verlass sein. Und das sind auch Begriffe, die jetzt in diesem Wiederkunftsgleichnis in der Endzeitrede Jesu kommen. Wir sind schon im 10. Teil, aber erst am Ende des 24. Kapitels. Jetzt geht's aber schneller. Jetzt kommen eigentlich nur noch 3 große Gleichnisse in Kapitel 25. Und wir haben gesehen, diese Endzeitrede bezieht sich zum einen auf das 1. Jahrhundert, aber dann eben auch auf unsere Zeit, das 20., 21. Jahrhundert. Wir haben die Endzeit-Kennzeichen gesehen. Wir haben gesehen, man kann zwar wissen, es ist nahe herbeigekommen, aber man kann nicht rechnen. Wir haben die Zeichen wie Kriege, Zunahme der Gesetzlosigkeit, Erkalten der Liebe betrachtet. Und wir haben mit dem Gleichnis von der Scheidung und vom Dieb in der Nacht letztes Mal abgeschlossen und haben gesagt, wachet und seid bereit. Und jetzt geht es um den treuen und um den bösen Knecht. Und da ist irgendwie so auch eine Zäsur und das hat mit dem Doppelcharakter der Evangelien wieder zu tun. Die Evangelien, habe ich ja jetzt schon oft gesagt, behandeln eben nicht nur das Volk Israel und seine Erwartungen auf den Messias und das damit verbundene kommende Reich Gottes, sondern der Herr fußt in dieser Erwartung, erfüllt sie und ist der verheißene Messias, aber er blickt auch schon in die Zeit, die Zwischenzeit, wo Israel beiseite gestellt ist, bis es wieder angenommen wird. Und diese Zwischenzeit ist ja die Gemeindezeit. Wir haben also in den Evangelien immer wieder Passagen, die sich ganz klar auf Israel beziehen, auch auf die Hoffnung Israels, auf die Erwartung Israels. Aber wir haben immer wieder durchleuchtend und bald je mehr der Herr wirkt, geht es immer klarer auch um die Gemeinde, die pars pro toto, also als Teil, als Repräsentanten in Gestalt der Jünger vor ihm stand. Das war ja der Kernbestand der ersten Gemeinde in Jerusalem und die Gemeinde ist gebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten und als Spätgeburt, so sagt es Paulus selber, ist ja dann hinzugefügt worden als weiterer Apostel. Also hier geht es auch um Gemeinde. Mit diesen Wiederkunftsgleichnissen hat man es am einfachsten, wenn man sagt, die gehen mich nichts an. Das ist dann, vielleicht hätte ich das vor 20 Jahren so gesagt. Die gehen uns nichts an. Aber sie gehen uns sehr wohl was an. Adolf Schlatter sagt, weil das Ziel der Endzeitrede darin besteht, die Hoffnung im Jünger zu befestigen und zu reinigen, so will auch dieses Gleichnis möglichst helles Licht auf das legen, was die Jünger in Gefahr bringt und von ihnen überwunden werden muss. Und davor hat ja der Herr gesprochen, wie wird es eigentlich sein in der Zeit, bevor ich komme? Es wird sein wie in den Tagen Noahs, es wird die Zeit der Verführung sein, es wird die Zeit des Verrats sein und all die Dinge, das sind wir ja heute schon beginnend drin und das wird sich noch zuspitzen. Also die Gleichnisse sollen das verdeutlichen, sie sollen warnen, aber natürlich auch Hoffnung geben und Mut machen, treu in der Spur Jesu zu gehen. Wir haben 7 Wiederkunftsgleichnisse von Matthäus 24, 36 bis zum Ende des 25. Kapitels und ich sage es Ihnen mal gerade einfach so runter, das Gleichnis, die Gleichnisse von der Sinnflut, von der Scheidung, vom Dieb, vom treuen und bösen Knecht, von den 10 Jungfrauen, von den anvertrauten Talenten und vom Weltgericht mit Schafen und Böcken. Das ist ja auch ein Gleichnis. Wir glauben ja nicht wirklich, dass wir da oben als Schaf und als Bock stehen werden. Also wenn denn überhaupt wir Schaf und Bock sind, habe ich schon nicht falsch gesagt, aber das ist auch ein Gleichnis. Jetzt, worauf kommt es beim treuen und bösen Knecht an, beziehungsweise woran mangelt es? Es geht um die Treue. Im griechischen Text steht hier ein Wort, übrigens auch, was die lateinische Übersetzung betrifft, das sowohl Treue als auch Glauben betrifft. Man könnte also auch immer sagen, der gläubige Knecht. Aber der gläubige Knecht ist der treue und gehorsame Knecht. Wir kriegen das im Deutschen nicht ganz hin. Ich habe eine alte Luther-Übersetzung oder was eine katholische Übersetzung gefunden, die hat versucht, so ein Kunstwort zu machen oder die Davar-Übersetzung treuen, das gibt es ja eigentlich nicht. Also treu sein und Vertrauen, das ineinander zu bringen. Aber beides ist gemeint und ist auch gar nicht voneinander zu trennen. Wer Jesus vertraut, gehorcht ihm auch. Anders gibt es keine Einheit, gibt's kein. Hab heute Morgen noch einen Vortrag gehört von einem Bruder über den Jakobusbrief, über die Einführung in den Jakobusbrief und da sagt, dass Jakobus eben sagt, dass Glaube ohne Lebenskonsequenz kein echter Glaube ist. Also da haben Sie wieder Treue, Glaube und Treue, Glaube, Vertrauen und Gehorsam. Das gehört zusammen. Und das steht jetzt hier im Mittelpunkt. Es gibt einen treuen Knecht, auf den kann der Herr sich verlassen und es gibt einen, der modellhaft geschildert wird, der ist überrascht vom Kommen des Herrn und der lebt für sich. Der lebt nicht für das, was der Herr ihm aufgetragen hat, sondern er lebt für sich, seinen Lüsten und Begierden nach. Und die anderen sind für ihn da und er nicht für die anderen. Nun ist es wichtig, dass es hier um Leitungsfunktionen geht. Naja, der Begriff Leitungsämter, da tue ich mir ein bisschen mehr schwer, denn ein Amt, das führt gleich in eine klerikale Kirchenstruktur. Das kennt die Bibel eigentlich nicht. Die Bibel kennt Brüder und Schwestern. Die Bibel kennt eine Familie. Also bei Amt, da kommt bei uns immer gleich der Talar hinterm Eck vor und die Autorität und die Macht. Das habe ich nicht gemeint, aber sehr wohl kennt die Bibel Leitungsaufgaben, dass bestimmte Geschwister, Brüder in der Leitung der Gemeinde mit Verantwortung und Kompetenz und Autorität von Gott eingesetzt sind. Und man kann nicht ohne Schaden in seinem geistlichen Leben zu nehmen, da einfach drüber fahren. Aber es sind keine Ämter in dem Sinn, dass sie wie in einer Firma sozusagen Vorgesetzte sind, die sagen, wo es langläuft und ansonsten wird man entlassen oder so etwas. Warum geht es hier um Leitungsaufgaben? Strack-Billerbeck, das ist ein längst verstorbener, also die beiden sind längst verstorben, aber sie waren ausgezeichnet zu Hause in der talmudischen Literatur, waren aber neutestamentlich orientiert und waren Christen und haben aber zu vielen neutestamentlichen Texten eben auch die alttestamentlich-jüdisch-rabbinischen talmudischen Zusammenhänge dargestellt. Und Strack-Billerbeck spricht hier vom Hausvogt, vom Obersklaven. Er kommt auch auf den Begriff Sohn des Hauses, Ben Bayit. Das ist zum Beispiel der Eliezer bei Abraham. Da war ja nicht irgendein Knecht, da war nicht irgendein Sklave des Abrahams, sondern das war, wenn man so will, sein Geschäftsführer. Er war zwar abhängig von Abraham, aber er hatte eine ungeheure Vertrauensposition und hat ja dann unter anderem diesen wichtigen Auftrag, die richtige Frau für Isaak zu finden, wahrgenommen. Also so eine Persönlichkeit müssen wir uns vorstellen. Auch die Höchsten, in Anführungszeichen, im Reich Gottes sind nur Knechte. Knecht Jesu Christi ist ein Ehrbegriff, eigentlich sogar Sklave. Der Dulus ist rechtlich das Eigentum seines Herrn. Der Knecht vom Mittelalter her ist eigentlich nicht der Leibeigene und nicht, das ist nicht der, der dem Herrn gehört, sondern der sich ihm verdingt, der also, ich sage es mal modern, einen Arbeitsvertrag hat. Er kann aber auch wieder gehen, das kann der Sklave in dem Sinn nicht. Und es kommt, ich sage das immer, wenn es auf den Sklavenbegriff kommt, es kommt eigentlich ganz auf den Herrn an, wie gut man es hat. Und besser wie bei Jesus können wir es nicht haben. Ich bin gern Sklave Jesu Christi. Und möge Gott schenken, dass ich ein treuer Knecht bin. Aber natürlich, das, was Gott hier Leitungspersönlichkeiten sagt, das gilt allen, wenn auch nicht in der Leitung, aber eben in ihren Aufgaben. Man kann jetzt nicht sagen, ja super, es ist zwar nicht ein Reichsgleichnis und ich bin deswegen draußen, aber es betrifft Leitungspersönlichkeiten in der Gemeinde, die bin ich nicht. Gute Nacht, weck mich bitte zum Schlusslied. Das geht so natürlich nicht, denn das, was der Herr dort denen sagt, das gilt im übertragenen Sinn allen. Ein Ausleger sagt, es sind Apostel, Propheten, Lehrer, alle Wortausleger in der Kirche, Pfarrer, Prediger, Stundenhalter, CVJMler, Missionare, Evangelisten, Jugendmitarbeiter, Hauskreis, Bibelkreis und Gebetskreisleiter. Also sehr umfassend. Alle, die in Verantwortung, und mag es noch so ein kleiner Kreis sein. Gestern hatte ich seelsorgerliches Gespräch mit einem Prediger. Er sagte mir, neulich war ich da und da, zwei alte Leute, aber er versorgt sie treu. Die beiden waren zusammen 180 Jahre alt, also die beiden, die versorgt werden müssen, aber geistlich noch hellwach. Und Hut ab vor den Brüdern und den Schwestern, die sich um solche Menschen kümmern, um solche Geschwister kümmern. Wissen Sie, wenn Erfolg und die Bude voll ist, das ist einfacher, als in Treue seinen Dienst zu tun, in ganz bescheidenen Verhältnissen. In ganz bescheidenen Verhältnissen. Also sie sollen sie mit geistlicher Nahrung versorgen. Es wird ja davon gesprochen, dass er sie über seine Leute gesetzt hat, der Hausherr, und dass er ihnen zu essen gebe. Und sie werden so glückselig gepriesen, wenn der Herr kommt. Also hier haben wir durchaus den Begriff auch aus der Seligpreisungsrede Jesu, der Feldrede bei Lukas und der Bergpredigt bei Matthäus. Glückselig, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen mit einem weiteren Wiederkunftsbegriff abfinden. Parousia, so heißt das griechische Wort von Ankunft, Wiederkunft oder lateinisch Adventus, da kommt unser Advent her, also alles, was mit Wiederkunft, Ankunft und so zu tun hat. Das ist nicht ein messerscharfer Begriff in dem Sinn, dass er nur ein einziges auf die Stunde, Minute, Sekunde genau punktuelles Ereignis meint, sondern das ist ein Zeitraum. Und zwar der Zeitraum der letzten Zeit, und zwar ganz, ganz eng der letzten Zeit, bevor das Reich Gottes aufgerichtet wird. Also zum Parousia-Geschehen gehört sowohl die Entrückung der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, Vers 15, da wird ausdrücklich gesagt, die er übrig bleibt bis zu seiner Parousia, seiner Wiederkunft, seiner Ankunft, seinem Kommen. Aber das ist natürlich so unterscheidend zu seinem Kommen in Macht und Herrlichkeit, ist aber auch seine Parousia. Okay? Also es ist nicht ein punktuelles Ereignis, aber es ist ein sehr eng gefasster Zeitraum von wenigen Jahren in der letzten Zeit. Und jetzt, wenn der Herr kommt, dann freut er sich, wenn er seine Knechte als treu und klug erfindet. Und wie merkt er das? Sie sind an der Arbeit. Und was machen sie? Sie versorgen. Und was ist die Speise, die die Leiter der Gemeinde zu darreichen haben? Es ist das Manna des Neuen Testaments, es ist das Himmelsbrot, es ist die Speise für den inneren Menschen, es ist das Wort Gottes. Das ist die erste und vornehmste Aufgabe und darauf muss jeder Leitungsdienst fixiert und fokussiert sein, dass das Brot des Lebens, das ja zutiefst Jesus ist, dargereicht wird. Verkündigung Jesus-zentriert ist, evangeliumsgemäß, Christus-zentriert. Gute Verkündigung weckt und stärkt den Glauben. Glauben, so sagt es Paulus in Römer 10, Vers 17, kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Gottes Wort zu treiben, Gottes Wort lebendig zu machen, auszulegen, es fließend werden zu lassen durch seinen Geist, das ist die vornehmste Aufgabe. Der Verkündiger, der Bote, der Prophet, der Evangelist hat kein eigenes Wort. Er soll das Wort des Herrn bringen. Und soll dieses Wort erklären und soll dieses Wort auslegen, soll dieses Wort verständlich machen, soll dieses Wort mit Leben füllen und ins Herzen sprechen. Und das ist gerade in der Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi besonders wichtig. Die Gemeinde wächst nicht durch Programme oder alles Mögliche, sondern durch das lebendige Wort und die gesunde Lehre, die Tiefgang hat. Es ist ja, ich habe mit einem Gemeindeleiter gesprochen, habe ich gesagt, man muss ja schon vorsichtig sein, was man als Maßstab für Qualität im geistlichen Sinn nimmt. Ich habe mit jemandem zu tun, der ist sehr erfolgreich, ist ein feiner Bruder, aber sehr erfolgreich in der Welt. Sehr erfolgreich, sehr bekannt. Und da kommt immer so ein bisschen der Trichter, bei dem und dem kommen so und so viele und bei dem und dem und so. Und mich beschleicht immer ein bisschen das Gefühl, als werden hier Weltmaßstäbe angelegt. Also quasi, wo die meisten Leute sind, wo der meiste Zulauf ist, da wirkt Gott am meisten. Das kann sein. Bei Jesus kamen auch Menschenmassen. Es muss aber nicht sein. Es gibt auch Dinge, die sind mehr als fragwürdig vom Wort Gottes und trotzdem kommen jeden Sonntag Tausende. Also die Masse an sich oder die Menge der Menschen ist noch kein alleiniger Qualitätsausweis. Egal wie, das Wort Gottes ist zu bezeugen. Nicht das, was gehört werden will, nicht das nicht, was nicht gehört werden will, sondern das, was der Herr sagt. Das ist natürlich auch nicht so einfach, was sagt der Herr? Aber da gilt es eben zu ringen und zu kämpfen und da gilt es durchaus auch zu überlegen, das Gut darzubieten. Der Herr hat ja die wunderbaren göttlichen Wahrheiten aus der Himmelswelt dargelegt an leicht verständlichen Gleichnissen aus der Alltagswelt der damaligen Menschen. Das war gut durchdacht, die Beispiele. Die haben gepasst. Die haben so gut gepasst, dass wir manchmal gar nicht wissen, was ist jetzt nur noch Gleichnisebene und was ist jetzt eigentlich auch in der Erfüllungsebene zu suchen. Das ist manchmal gar nicht einfach. Also das Wort zu sagen bedeutet nicht nur die Bibel zu lesen, das soll jeder von uns tun, sondern es bedeutet die Bibel sachgemäß auszulegen. Das heißt im Zusammenhang, und das nennt die Bibel Lehre. Ist auch komisch, warum hat der Herr nicht gesagt, wisst ihr was, ich kenne euch Pappkameraden, Leiter der Gemeinde, Prediger, Verkündiger, Hauskreisleiter, Gebetskreisleiter, ihr macht mir viel zu viel falsch. Ich gebe euch einen Originaltext und den lest ihr vor, übt fünfmal zu Hause, dass euch nicht ständig verhaspelt und dann sonst sagt er nichts, weil ihr gießt nur Wasser in den Wein. Nein, Gott hat sich gebunden an die Verkündigung durch seine Knechte. Aber die Knechte sollen sich ja mühen. Und Paulus sagt Timotheus, herolde das Wort, stehe dazu, sei es gelegen oder ungelegen, also immer. Das ist die vornehmste Aufgabe eines treuen Knechtes. Er hat hier gar keine Wahlmöglichkeit. Er kann nicht sagen, naja, also machen wir mal ein halbes Jahr ohne Bibel. Das geht nicht. Das geht nicht. Es gibt Versammlungen, da wird die Bibel wenig betrachtet, bis gar nicht. Ich weiß nicht, warum Sie heute Abend da sind. Ich sage mal die meisten, weil Sie wissen wollen, was in der Bibel steht und hoffen, Anregung zu bekommen. Ich bin zwar hübsch, aber so hübsch bin ich jetzt auch nicht, dass Sie wegen mir gekommen sind. Sagen, mir reicht schon, den eine Stunde anzugucken. Sondern Sie wollen doch, und wir alle wollen doch, Gott hat uns doch was zu sagen. Er hat Dinge in unserem Leben zu klären. Und das geschieht eben auch in der Gemeinschaft durch sein Wort. Das Wort muss gesagt werden. Und es ist leider so, dass die Wortverkündigung einen immer kleineren Raum in den Gemeinden einnimmt. Es wird unterhalten. Und wir haben es leicht, aber der Druck ist groß. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind in einer Gemeinde allein verantwortlicher Pastor, und das ist kein erfundenes Beispiel, und Sie haben fortlaufenden Erfolg. Also buchstäblich, die Gemeinde wird kleiner und kleiner und kleiner. Es kommt ein ungeheurer Druck, auch ein geistlicher Druck. Was, Herr, was ist los, was mache ich falsch? Und die Versuchung ist, auch zu Mitteln zu greifen, die nicht mehr von der Schrift gedeckt sind. Ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Es wird eine Zeit kommen, wenn Sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden. Wenn die biblische Lehre verkündigt wird, sagen solche seelisch bedürfnisorientierten religiösen Menschen, mich ekelt vor dieser Wortspeise. Das haben das Mischvolk und Teile des Volkes Israel in der Wüste gesagt, immer dieses elende Manna, mich ekelt. Lasst uns zurückkehren zu den Knoblauchzehen Ägyptens. Das heißt zurückgehen in die Welt. Ich finde es ja manchmal lachhaft, ich komme ja wirklich aus der Welt und ich finde, wir können da, also jetzt mal davon abgesehen, dass wir es gar nicht sollen, aber wir können da sowieso nicht mithalten. Hey Mann, die Show von denen ist tausendmal besser. Ha? Verstehen Sie? Also ich finde es manchmal fast lächerlich, was wir da versuchen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder noch genauer gesagt, bleib bei deinem biblischen Auftrag. Sag treu das Wort. Bleib in der Verbindung mit dem Herrn. Und versuche es lebendig, lebensnah, autoritativ durch innere Deckung zu sagen. Von den anderen heißt es, sie werden sich Lehrer aufhäufen. Das heißt, da haben wir auch viel Wechsel. Es gibt wie in der Welt immer wieder neue Stars und neue Bücher, die man unbedingt gelesen haben muss und neue geistliche Kniffs und Tricks. Wenn du so und so betest, dann. Wenn du das und das machst, dann. Ich meine, natürlich gibt es da auch wirklich gute Sachen und man darf sich gerne auch was sagen lassen, aber ich bin immer skeptisch, das ist so ein bisschen wie das Mittel, das gegen alles ist, vom Haarwuchs gegen Herzinsuffizienz und gegen Fußnägelausfall. Da denke ich immer, ja, also wenn du das nimmst, wirst du an gar nichts krank und so ist immer, die Bibel wird da reduziert auf ein Element. Das klappt nicht. Und es ist interessant, dass der Apostel Paulus, bevor er sagt, es wird eine Zeit kommen, wenn sie die gesunde Lehre nicht ertragen, aber Timotheus soll zum Wort stehen und das Werk eines Evangelisten tun, dass er davor sagt, denn dieses Gotteswort ist inspiriert. Das ist genau, was heute in Frage gestellt wird. Die Inspiration des Gotteswortes, egal wie wir das nun ganz genau füllen, das ist ein atmendes Geheimnis, das wir nicht völlig auch mit Leersätzen fassen können. Aber es ist inspiriert. Es ist Gottes Wort und zwar nicht nur in Teilen. Das wird in Frage gestellt. Und zweitens, das Wort wird gar nicht mehr gesagt. Die Bedeutung des Wortes Gottes nimmt ab. Ich habe bei einem Bruder gefunden, einen Pastor, der in einem bestimmten Verband ist, und der hat sich mal die Mühe gemacht, wie oft der Begriff jetzt eine spezielle Sache des Wortes Gottes, Wiederkunft und so, vorkommt. Und er sagt, bis da und dahin, Anfang der 2000er, kam noch jedes Jahr in unserer Verbandszeitschrift ein Artikel über die Wiederkunft Jesu Christi. Und jetzt war der letzte vor 13 Jahren, 2003. Das Wort wird nicht mehr so gesagt. Dann hat er die Liederbücher untersucht und hat festgestellt, je älter, je mehr wird von Ewigkeit und Wiederkunft gesprochen und je neuer, je jünger, desto weniger. Und es gibt auch Ausnahmen. Ich will nicht sagen, alles Neue ist schlecht, das ist Quatsch. Aber das ist eine Tendenz. Und jetzt sagt der Herr, wenn ich komme, so will ich euch treu, arbeitend, die Mitknechte versorgend finden. Das heißt, unsere vornehmste Aufgabe ist, zu Menschen von Jesus und seinem Wort zu sprechen. Und wenn ich denke, dass manche zunächst einmal vielleicht zur Psychotherapie gehen, nichts gegen jetzt Psychotherapie, aber dann würde ich immer, auch parallel oder wenn es ein gläubiger Psychotherapeut ist, immer auch zu jemandem gehen, der vom Wort Gottes etwas zu sagen hat. Das ist für mich untrennbar. Verkündigung ist das ausgerichtete Wort an viele, Seelsorge ist das ausgerichtete Wort an einen Einzelnen. Und deswegen, ich wiederhole mich, ich weiß es, aber wenn der Bibel nicht zu Hause ist, der kann auch anderen nicht raten. Seelsorgekurs beginnt mit einem Bibelkurs, aber eigentlich ist er schon voraus. Man muss schon in der Bibel zu Hause sein. Man muss die grundsätzlichen Linien der Schrift kennen, das Menschenbild der Schrift, das Evangelium verstanden haben. Man muss wissen, was kann ein Mensch nach der Bibel nicht. Man muss eine biblische Anthropologie haben, um es mit dem Fremdwort zu sagen. Sonst begegne ich ihm völlig falsch. Ich stelle Forderungen, die er nicht erfüllen kann. Oder ich habe ein falsches Gnadenverständnis. Man muss klar stehen, um Orientierung geben zu können. Das ist also der Treue und der kluge Knecht. Das ist die herausragende Eigenschaft. Und mag er noch so eine kleine, scheinbar unbedeutende und kaum hervorstechende Begabung haben, wenn er treu ist, sagt der Herr, du treuer Knecht. Ach, was wäre das schön, wenn Gott das mal zu uns sagen könnte. Du warst treu und dort, wo du abgewichen bist, da bist du durch meine Gnade zurückgekehrt und hast es mir hingelegt und bist wieder in der Spur gegangen. Auch das ist ja Treue. Treue heißt ja, auch wenn man untreu war, wieder umzukehren, zurück in die Spur der Treue. Paulus sagt, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Treue und Gehorsam, das zentrale Element. Klug ist er deswegen, weil er sein Leben an Jesus orientiert. Er ist nicht klug, weil er den höchsten Intelligenzquotienten hat, sondern weil er weiß, ich bin Gott verantwortlich und ohne Gott kann ich nichts Positives tun und ich will nicht ohne Gott leben und dienen. Dumm ist nach der Bibel, wer ohne Gott lebt und seine Aufgaben gar nicht oder ohne Gott wahrnehmen will. Klugheit haben wir nicht aus uns, aber durch den Geist Gottes. Und darum können wir doch beten. Jeder kann, wenn er will, ein treuer Knecht sein. Ein treuer und kluger Knecht. Gerade in den kleinen und unscheinbaren Dingen, wo niemand so hinsieht. wo wir uns so unbeobachtet fühlen. Nun, was erwartet treue Knechte? Ich habe es bereits gesagt, die Seligpreisung Jesu. Glückselig zu preisen ist jener Knecht. Übrigens, da steht Dulus, Sklave, aber bei der Stelle, die ich vorher genannt habe, 1. Korinther 4, da steht sogar das Wort für Galeerenunterruderer. Das ist noch massiver. Der Galeerenunterruderer, dafür halte man uns, also er ist Galeerenunterruderer Paulus, Sohn Gottes, Apostel, Evangelist, Prophet Gottes, aber eben auch Soldat Jesu Christi und Galeerenunterruderer. Sie kennen ja die alten Schinken da, die Hollywood-Filme da, die Römer mit dem Boot und dem Rambock vorne und so. Und unten saßen ja die armen Schweine, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, angekettet. Und die mussten dann, da war ja immer dann dieser große, meist dunkle Mann, der den Takt vorgegeben hat. Und wenn der Zenturier oben gesagt hat, doppelte Geschwindigkeit, dom, 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 hat er gesteigert. Und die muss, oh, Ben Hur zum Beispiel, haben gesehen? Das ist ein Galeerenunterruderer. Und die haben gerudert. Warum? Weil wenn das Schiff vom Rambock des anderen getroffen wurde und untergegangen ist, gingen sie mit dem Schiff unter, die waren angekettet. Also bitte, das ist jetzt aber nicht, was Paulus damit sagen will, ruder um deines Lebens willen, aber er sieht sich dem Herrn gegenüber als treuer Diener. Ganz geringer treuer Diener, Galeerenunterruderer. Glückselig zu preisen ist jener Knecht, den sein Herr auftragsgemäß handeln vorfindet, wenn er kommt, wörtlich so tun vorfindet, damit beschäftigt, bei der Arbeit findet. Als ich weggegangen bin, hat mir ein Bruder geschrieben, er isst gerade seinen Rebraten. Also es ist niemand von der Lahö gemeint, nicht, dass sie sagen, der soll nicht Rebraten essen, sondern in die Bibelstunde kommt. Der war weit weg in Tirol irgendwo. Und dann haben wir ein bisschen über die Bibelstunde auch geschrieben. Dann habe ich gesagt, nicht warten auf den Herrn und nichts tun, sondern glückselig ist jener Knecht, den der Herr also arbeitend findet. Also das Gegenstück wäre, der Herr kommt bald, aber die Welt wird ja immer schlechter. Soll ich dir mal sagen, was alles mies ist? Das kann man dann stundenlang aufzählen, aber man kriegt sozusagen die Füße nicht bewegt. Es geht nicht um etwas tun im Sinne einer Werksgerechtigkeit. Es geht nicht, dass wir dem Herrn etwas präsentieren müssen. Aber wo der Geist Gottes die Liebe in uns ausgegossen, wo der Geist Gottes in uns wohnt, da werden wir uns doch bewegen lassen, zu dienen, zu versorgen, sich um die Mitknechte zu kümmern. Ich weiß gar nicht, und da bin ich jetzt nicht so vorbildlich, ich habe eine unendliche Liste, wen ich alles mal besuchen oder anrufen könnte. Kommen Sie da überhaupt nach? Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Aber wir könnten es doch gemeinsam tun. Denken Sie mal an jemanden, den vielleicht niemand anruft. Oder jetzt hat jemand die Nachricht bekommen, Krebs. Ja, was? Ich meine, man muss natürlich auch zurückhaltend sein, aber es ist doch schön, wenn jemand sich dann auch mal meldet und sagt, Mensch, ich denke an dich. Er braucht ja kein Roman erzählen und auch nicht die Bibel auslegen von 1. Mose 1 bis Offenbarung 28. Einfach, ich bete für dich, das sollst du wissen. Doch schön. Gib doch Kraft. Also arbeitend. Sie kennen vielleicht die Geschichte, ich habe sie auch schon mal erzählt, wie in einem US-Staatenparlament, ich weiß nicht mehr, 19. Jahrhundert, also nicht im Bundesparlament, sondern im Bundesstaat, das Parlament, und dann gab es eine Sonnenfinsternis. Und die Parlamentarier sind sehr durcheinander gekommen, und es waren auch etliche dabei, und sagten, der Herr kommt, das ist der Weltuntergang. Und da war ein nüchterner Parlamentarier, ein gläubiger Mann dabei, der hat gesagt, wenn der Herr kommt, dann können wir weiterarbeiten, denn er möchte uns arbeitend finden. Und wenn es nicht der Weltuntergang ist, also der Herr kommt, dann können wir das Recht weiterarbeiten. Also an die Arbeit. Der Herr möchte uns arbeitend finden. Warten und tun. Nicht nichts tun und warten. Noch schlimmer, nichts tun und nicht warten. Handelt, bis ich komme. Das ist ja auch das Normale. Ein Kind Gottes will doch leben und treu sein, nicht bis Schichtende und dann wieder, wenn die Schicht beginnt, sondern das ist doch sein Wesen. Das ist doch sein Wesen. Das ist ja in sozialen Berufen, die ja leider oft schlecht bezahlt werden, ist es ja ein Problem. Man kann ja Menschen nicht mit der Stechuhr eigentlich versorgen, sich um sie kümmern. Ich habe jetzt gerade auch mit jemandem gesprochen und ja, da und da und da, das ist aber außerhalb meiner Dienstzeit. Ja, aber der oder den Betreffenden sind halt der Mensch wichtig. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch außerhalb deiner Dienstzeit. Ja, aber es geht doch um das Kind. Stimmt. Das stimmt. Es gibt Dienst nach Vorschrift und ich weiß als Ex-Beamter, wovon ich spreche. Und es gibt Dienst aus dem Herzen. Das Treue ist ein Anliegen. Und diese Knechte, die so treu dienen, werden über alle Habe des Hausherrn gesetzt. Das heißt nichts anderes, als dass sie an der Weltregierung Jesu Christi Anteil haben. Und damit sind wir wieder bei Paulus, der das der Gemeinde als Leib des Christus auch zuspricht. In 1. Korinther 6 als Weltenrichter und dann eben auch Johannes in der Offenbarung in den Sendschreiben, sogar bei Laodicea: Ich will euch geben, denen, die überwinden, dass sie mit mir auf dem Thron sitzen. Der Herr bekommt alle Enden der Erde, Psalm 2. Er ist der Weltregent, Daniel 7, dem alles unterworfen wird. Und die, die hier in seiner Treue treu sind, dürfen Anteil haben an dieser Herrschaft und an diesem Wirken des Herrn. Jetzt wollen wir uns noch mit dem bösen und untreuen Knecht beschäftigen. Den mache ich kürzer. Ich habe nämlich aus der Psychologie gelernt, dass Negatives doppelt schlägt. Also ein negatives Beispiel wirkt doppelt so stark wie ein positives. Also mache ich den bösen, untreuen kürzer, weil wir wollen ja auch alle Treue sein. Aber nur, es gehört eben auch zum Text, da ist es schon so, dass er gar nicht auf den Herrn wartet. Mein Herr kommt noch lange nicht. Übrigens, man hat in dieser Aussage des Herrn bereits die sogenannte Parousie-Verzögerung. Eine ungläubige liberale Theologie hat immer gesagt, ja, die erste Generation von Christen und so, die sind doch sowieso daneben gelegen, die haben gedacht, der Herr kommt ganz schnell, ist nächsten Monat, ist nächstes Jahr oder spätestens in 2-3 Jahren. Und es wurde ja dann furchtbar enttäuscht und so. Und ja, also das war aber nicht so. Wenn man aufmerksam liest, hat schon der Herr gesagt, so der Herr verzieht. Also man kann nicht nur sagen, er deutet es an, er sagt es eigentlich schon. Es wird diesen Verzug geben. Und ich befürchte, das wird manchem auch das Genick in den letzten Tagen brechen. Dass es länger hinzieht, wie manche sich es vorstellen können. Und die Zustände schwieriger werden, als wir das jetzt glauben. Und immer wieder, wenn der Feind es versteht, uns von den anderen Glaubenden zu separieren, sind wir in größter Gefahr, vollkommen abzurutschen. Entweder in seltsame Sonderlehren oder in die Welt. Beide Varianten gibt es. Wo die Korrektur, die Gemeinschaft fehlt, da treiben seltsame Blüten. Entweder weltförmig oder ja fast Irrlehren. Deswegen brauchen wir einander. Ist ja nicht schön, wenn einer sagt, du, das stimmt aber von der Bibel her gar nicht, was du da sagst. Es ist ja nicht ein Satz, den man jeden Tag gern 5-mal hören möchte, aber es tut gut. Also bitte heute nicht, heute Abend, verschonen Sie mich, aber es tut gut, weil wenn es nicht stimmt, dann muss man es korrigieren. Es geht um das Herrnwort und nicht um die Knechte. Also die untreuen Knechte haben eine fehlende Insiderwartung. Er sagt in seinem Herzen, mein Herr kommt noch lange nicht. Er spricht es nicht unbedingt auf, aber er handelt danach. Es ist so, seine Haltung ist, und was passiert? Er ist diesseits bezogen. Die Hoffnung auf das, was kommt, schwindet. Und das Glück und die Hoffnung und die Erfüllung wird in diesem Leben gesucht. Und dazu brauche ich Ellbogen. Denn du bist deines eigenen Glückes Schmied. Und er fängt an, gewalttätig zu werden. Er vernachlässigt seine Aufgaben. Er nimmt sie nicht wahr. Er versorgt eben nicht. Aber nicht nur das, er betreibt Machtmissbrauch. Er hat Autorität von Gott bekommen, aber Autorität kann auch missbraucht werden. Es heißt im Text, er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. Das kann man auch verbal. Man kann auch die Leute verbal schlagen. Und er isst und trinkt mit den Betrunkenen, eigentlich den Berauschten, das heißt, er genießt dieses Leben. Und dann kommt der Herr und es gibt ihm eine ungeheure Strafe, die uns in der Härte zunächst einmal erschrecken lässt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Wem Vieh gegeben ist, bei dem wird man Vieh suchen, so lautet einer der Grundsätze der Bibel. Und ich muss ehrlich sagen, an dieser Stelle habe ich am längsten geknabbert in diesem Text. Kann das wirklich das Los eines gläubigen, aber untreuen Leiters oder sein, Ältesten sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es hier um Menschen geht, die nur scheinbar wirklich gläubig sind. Ich leite das ab aus dem Wort Heuchler. Der Heuchler ist vom griechischen Text her ein Schauspieler. Der Schauspieler spielt eine Rolle. Wir schauspielern ja alle ein bisschen, gell? Und sind ganz froh, dass wir nicht allen so erscheinen, wie wir es vielleicht in der Küche zu Hause sind oder im Wohnzimmer oder im Garten oder im Umgang mit einer Firma oder sonst irgendwie was, als wir bei unserem Sonntagsgesicht es sind oder beim Mittwochabend Bibelstundengesicht. Stimmt doch, oder? Wir wollen doch alle ein bisschen frömmer sein, als wir es wirklich sind. Sie nicht. Gut. Haben wir schon das erste Problem. Kein Mensch will vom anderen schlechter. Also Schauspielerei, das liegt dem alten Menschen. Man will einfach nicht, oder ich sage es positiv, man will mehr sein, als man vielleicht ist. Mehr Schein als Sein. Und das gibt es auch beim Leitungspersonal Gottes. Und das gibt es auch sogar in Leitungspositionen. Bis dahin, dass Verantwortliche gar nicht wirklich gläubig sind. Unser Problem bei dieser Aussage ist vielleicht, dass wir viel zu sehr auf ein enges Gemeindeverständnis fokussiert sind. Aber wenn Sie mal kirchengeschichtlich das weiter fassen, dann müssen Sie feststellen, was war zum Beispiel mit der konstantinischen Wende? Eindeutig ging es von den treuen Knechten, die unter der Verfolgung unter Decianus noch gelitten haben. Und dann plötzlich war es opportun, konstantinische Wende 313, Christentum, Religio, Licita und dann nachher Staatsreligion unter Theodosius 360er. Und da war es plötzlich opportun, Christ zu sein. Vorher war man Christ, wurde man enteignet, verbannt oder umgebracht oder sonst was. Und dann war es plötzlich opportun, Christ zu sein, weil alle Pfründe, alle Ämter, alles, was an Geld und Macht und so brachte, war verbunden, wenn man Christ war. Also waren alle Christen mit der Zeit. Die Kirchen wurden gestürmt. Und das führte natürlich dazu, dass man auch Kirchenfürsten und Oberste und Gemeindeleiter bekam, die Macht ausgeübt haben. Also Kirchengeschichte haben wir durchaus den Übergang vom guten, treuen Knecht zum bösen Knecht. Ah, das gibt's bis heute. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber Sie müssen nur mal die Augen aufmachen und die Ohren und lesen, was Kirchenfürsten, Führer, Gemeindeleiter selbst im evangelikalen Lager so alles von sich geben. Wenn Thron und Altar zusammenkommen, ist fast immer der Machtmissbrauch vorgegeben. Wenn der Knecht nicht mehr an Jesus hängt, sondern an der Tankstelle der weltlichen Macht, Thron und Altar eine Verbindung eingehen, dann wird's hurerisch, babylonisch, dann kommt's meistens zu Machtmissbrauch. Ist dann in der Endzeit bei der Hure Babylon so. Und dann verstehen wir, warum die Strafe zu schwer ist. Es gibt Heuchler, Schauspieler. Der Paralleltext in Lukas 12 spricht von Ungläubigen, also das unterstützt es. Ihr Teil ist bei den Ungläubigen. Wir wollen die letzten Minuten dann noch darauf verwenden zu sagen, dass wir treu sein sollen und handeln sollen, bis wir kommen. Der wahre Gottesknecht ist ja Jesus. dieser Begriff des Knechtes wird im Alten Testament immer wieder auch auf Jesus bezogen. Denken Sie an die Gottesknechtslieder in Jesaja, Jesaja 53, mein Knecht, und dann geht es ja, wie er sein Leben lässt und all die Dinge, und er wird erhöht werden. Das ist der wahre Gottesknecht. Und die Treue des wahren Gottesknechtes zeigt sich am Kreuz, wo er für uns gestorben ist. Gott ist treu. Deine Treue ist groß, hat Heinz Pollack, der Berliner Jude, der vor den Nazis eine Odysseus hinter sich hatte, Schweden, England, und wir haben ihn 2004 in Haifa im Altenheim noch getroffen. Da wusste ich noch gar nicht, was das für ein besonderer Mann ist, in Anführungszeichen. Da war er schon über 90 oder an die 90 damals. Berliner Jude. Und hat ein Buch geschrieben, Deine Treue ist groß, Erinnerung eines Nicht-Ariers. Jesus ist treu im Vergeben der Sünden. So wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns. Jesus ist treu beim Versagen, im Einsetzen, wieder einsetzen in den Dienst. Denken Sie an Petrus. Und Nehemia bezeugt, Jesus ist treu im Begleiten auf unseren Lebenswegen. Er sagt nämlich, die gnädige Hand unseres Gottes war über uns. Und das können wir auch sagen. Und aus dieser Treue und in dieser Treue können wir treu sein. Nicht, wir können nicht aus uns treu sein, aber wir haben den Geist des Treuen. Wir haben durch die Wiedergeburt das Herz, die Liebe Christi. In seiner Treue können wir treu sein. Dort, wo Gott uns jetzt hingestellt hat. In der Pflege eines MS-Kranken, im Umgang mit schwierigen Nachbarn, schwierigen Arbeitskollegen, im Umgang mit Schwierigkeiten mit sich selbst. Gibt's auch, gell? Gibt's auch. Dass ich nicht an mir verzweifle, sondern mich an Jesus hänge. Das ist Treue. Wir können treu sein in seiner Treue. Und so kann Festigkeit und Treue in unser Leben kommen durch ihn. Fest sein in seiner Festigkeit, verlässlich sein in seiner Verlässlichkeit. Wir können glauben, weil er an uns glaubt. Wir können an Jesus festhalten, weil er uns hält. Und wir können bauen, weil der Heilige Geist in uns baut. Wir können es. Es ist ein Betrug zu sagen, das kann ich nicht. Das kann ich nicht nach dem alten Menschen. Es ist unmöglich. Aber ich kann treu, verlässlich und stabil sein in der Verbindung mit Jesus, in der Gemeinschaft, aus ihm heraus. Dort, wo Gott mich jetzt hingestellt hat. Wir wollen immer die Verhältnisse ändern, aber Gott möchte uns in den Verhältnissen, die er uns gestellt hat, zur Bewährung führen. Und dann ändert er vielleicht auch die Verhältnisse. Ein Lastkran, ich habe vom Bauen nicht viel Ahnung, aber das leuchtet mir als Mensch, der ein bisschen von Physik etwas versteht, ein. Ein Lastkran kann umso mehr Lasten tragen, je schwerer er in der Mitte ist, also das Gewicht, je besser er auf dem Fundament steht und zentriert ist, umso größer kann sein Ausleger durch die Hebelgesetze sein und umso mehr Lasten kann er tragen, logisch. So ist bei uns auch. Je mehr wir in der Mitte bei Jesus sind, im Glauben, in der Gemeinschaft, im Gebet, umso tragfähiger sind wir. Je weiter wir in der Peripherie sind, desto mehr wirken die Fliehkräfte. Und wir können andere und uns schlechter tragen. Ein Leben in der Gemeinschaft mit Jesus würde unsere Beziehungen auch stabiler und tragfähiger machen. Sie sind nicht in der Leitung der Gemeinde, aber Sie sind verheiratet. Da haben Sie schon, entschuldige mich, das Wort sage, bitte nicht falsch verstehen, einen Mitknecht. Sie haben Kinder, da haben Sie schon Mitknechte. Sie haben Enkel, da haben Sie schon Mitknechte. Sie sind in einem Hauskreis, da haben Sie schon Mitknechte. Ihnen sind besondere Menschen aufs Herz gelegt, da haben Sie Ihre Mitknechte. Dazu brauchen Sie Stabilität. Dazu müssen Sie selbst verankert sein. Sonst fallen Sie bei der ersten Last um. Was will Jesus geben? Jesus will uns zu stabilen, treuen, klugen Knechten machen. Treu in den Verhältnissen, in die er uns gestellt hat. Ein Bremer Pfarrer wurde gefragt, Aus seiner kleinen Gemeinde wurde eine sehr große, lebendige Gemeinde mit vielen Kreisen und hat ein lebendiges, geistliches Leben. Und er wurde gefragt, woran liegt es? Und er sagt, das Wichtigste ist, alle Mitarbeiter dürfen die persönliche Verbindung zu Jesus, der Quelle des Lebens, nie abreißen lassen. Gebet, Lesen im Wort Gottes, Teilnahme am Gottesdienst, Hauskreis sind die wichtigsten Bausteine, wenn Jesus lebendige Gemeinde baut. Treuer, kluger Knecht, das wollen wir doch werden. Und wir können es. In seiner Treue können wir treu sein. Das kann Gott schenken. Amen. Wir beten. Vater, wir danken dir, dass auf deine Treue zu bauen ist, dass du der Treue, der Wahrhaftige, der Felsengrund bist und dass dein Ja ein Ja ist und dein Nein ein Nein, dass man sich auf dich verlassen kann. Und das gilt nicht nur für uns persönlich, sondern für die ganze Welt. Es gilt für dein Israel, für deine Gemeinde, für deine Pläne und deine Gedanken und deinen Willen und deine Ziele. Und wir danken dir, dass du in Christus ein Ja zu uns gesprochen hast, dass es dein fester Wille ist und dass etwas von deiner Festigkeit und Treue, von deiner Stabilität durch deinen Geist auch in unser Leben kommen soll, dass wir mit Freuden dir dienen dürfen, sehen dürfen ins Ewige, dass wir in Treue an unseren Aufgaben stehen, bis du uns zu dir nimmst oder bis du kommst. Lass uns nicht träge und faul werden. Lass uns nicht anfangen, in der Welt uns zu verlieren. Lass uns nicht anfangen, unsere Mitknechte zu schlagen, auszuteilen und zu nörgeln und zu meckern und im Negativen zu fahren, sondern an unseren Aufgaben stehen. Und wir danken dir, dass dort, wo wir abgewichen sind, wo wir in die Untreue gekommen sind, wo wir vielleicht das auch genau jetzt in unserem Leben festgestellt haben, diese Lauheit, dieses Nicht-Ausgerichtet-Sein, dass wir wieder umkehren. Und wir danken dir, dass deine Arme offen sind und dass ein Neuanfang bei dir jederzeit möglich ist. Du freust dich. Hier bin ich, mein Vater. Nun segne, reinige und sende mich neu. Hab du Dank, dass du so barmherzig und liebevoll mit uns, deinen Kindern, deinen Knechten bist. Amen.
Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.